Unser Gesundheitssystem ist eines der geldbringendsten Systeme überhaupt. Aber geht es da wirklich um Gesundheit oder wirklich Heilung? Deswegen interessiert mich schon seit ewigen Zeiten die Selbstheilung. Denn eigentlich gibt es gar nichts anderes als die Selbstheilung. Und ich freue mich, heute hier den Uli Mohr zu haben, der dafür praktische Anleitungen mitgebracht hat. Jetzt bei Neue Horizonte TV und ein herzliches Willkommen.
Freut mich sehr, da zu sein, lieber Götz.
Ja, Uli, du nimmst mir die Begrüßung vorweg. Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Denn du hast dich als ehemaliger Arzt, sag ich mal, hast lange gebraucht, um das Ganze zu vergessen, was man da in dich reingepresst hat oder was du da braucht man so wie bei der Trauerarbeit, ne? Das dauert auch alles, bis man das wieder losgelassen hat.
Das ist eine schöne Überschrift, ja, Trauerarbeit.
Ja. Dass man viele Jahre etwas gelernt hat, was man eigentlich gar nicht braucht. Beziehungsweise was den Geist in eine völlig andere Richtung lenkt, als das, was die Wirklichkeit ist. So, Selbstheilung ist ja ein Thema, was hier schon öfter als Thema im Raum war. Aber so individuell, wie die Menschen sind, sind die Wege, die diese Selbstheilung eröffnen. Und du hast ja mit der Simplonik deinen Weg entwickelt. Simplonik, gib mal für die Zuschauer, die dich jetzt das erste Mal hier bei Neue Horizonte sehen, magst einmal kurz zur Simplonik. Na, Sie wissen, simpel, einfach, ohne banal zu sein. Dass du einfach kurz nochmal einen Überblick über die Simplonik, was dein Herzensanliegen ist mit dieser Art von Wissenschaft für jedermann.
Wir könnten die Überschrift wechseln und sagen, es ist der Weg der natürlichen Trägheit. Ja, das klingt jetzt vielleicht eigentümlich, aber es ist auch sicher etwas salopp formuliert, aber es steckt etwas sehr physikalisch Wahres drin. Die Simplonik dreht sich ja darum, bekannte Naturgesetze so einfach zu formulieren, dass sie in jedem Lebensbereich Anwendung finden können. Mhm. Und wenn wir von Naturgesetzen sprechen, dann muss uns auch klar sein, denn das beinhaltet ja die Definition, dass es hier um Gesetzmäßigkeiten geht, die immer und überall gelten. Mhm. Nicht nur in der Physik und da vielleicht dann auch nur ausschnittsweise oder in der Physik, sondern wenn es in den Bereichen gilt, dann muss es auch in den anderen Bereichen gelten, sprich dort, wo wir überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, dass sie gelten könnten. Also bei der Funktion der Psyche beispielsweise. Mhm. Bei der Funktion des Stoffwechsels, da mag es bedingt dadurch, dass es hier um Chemie geht, noch eine gewisse Akzeptanz geben. Aber wenn wir dann über die Vernetzung von körperlichen Phänomenen, also Funktion des Stoffwechsels und Funktion des gesamten Organismus, Haltung, Mimik, Gestik, alles das, also wo wir dann schon an die Grenzen des Psychischen kommen und dann die Psyche selber alle unter einem rein naturgesetzlichen Gesichtspunkt zu betrachten. Genauso nüchtern und emotionslos, wie ein Chemiker oder ein Physiker seine Versuche durchführt und Wirklichkeit zu entdecken sucht, dann wird damit eine Klarheit und ein Verstehen der Wirklichkeit möglich, was mit individuellem Weg gar nichts zu tun hat. Also Simplonik ist im Grunde genommen in der Vorgehensweise die Absage an irgendetwas Individuelles, weil es nur noch strikt naturgesetzlich ist, hat aber in der Auswirkung hochgradig Individualität zur Folge.
Okay.
Ja? Also wir können, wenn wir jetzt diesen ganzen Bogen abgreifen, diese ganze enorme Bandbreite der zur Verfügung stehenden therapeutischen Möglichkeiten, nehmen wir nur jetzt die Gesundheitsindustrie, wobei der Begriff Gesundheit eine Verhöhnung ist in dem Falle, da die Schulmedizin ja auch selber gar nicht behauptet, dass sie etwas lindern oder heilen könnte. Also es ist ja gar nicht mal so, dass hier gelogen würde. Das ist ja nicht der Fall. Also wir haben eine unglaubliche Fülle von Möglichkeiten. Wir haben einen riesigen Strauß an Möglichkeiten in den naturheilkundlichen Bereichen. Wir haben ein wachsendes Spektrum bei den alternativen Heilweisen bis hin zu den paranormalen Phänomenen und wozu Channeling und Engelskontakte und Kartenlegen und was auch immer gehören mag. Ja. Also das sind alles tatsächlich individuelle Wege, individuell unterschiedliche Herangehensweisen. Manche heißen Therapie, andere haben irgendeine andere Bezeichnung. Also hier in der Auswirkung ist es hochgradig individuell in der Vorgehensweise. Aber wenn wir das zurückführen, du hast ja eingangs gesagt, völlig korrekt, nach meiner Einschätzung und Erfahrung, dass Heilung immer Selbstheilung ist. Und wir auch sprachlich korrekt ja sagen, es heilt. Ja, genauso wie eine Pflanze wächst, es wächst. Nicht ich wachse, sondern es wächst. Womit wir ein Naturprinzip berühren. In der Natur wird alles indirekt angebahnt. Ich unterscheide, wobei das jetzt nicht zwingend notwendig ist, aber es gibt eine gewisse Struktur zwischen einem Naturgesetz und einem Naturgesetz in seinen Auswirkungen, also dann einem Naturprinzip, was daraus folgt.
Ja, also wenn ich aus zum dem Beispiel, Gesetz folgt ein Prinzip.
Also das Prinzip beschreibt an sich das Wirken eines Naturgesetzes, aber okay, das brauchen wir im Grunde genommen nicht. Wenn man tiefer einsteigt, dann wird das vielleicht hilfreich sein, das zu unterscheiden.
Kannst du einmal diesen konkreten Transfer an einem Naturgesetz zu einem Naturprinzip, dann kann sich der Zuschauer etwas darunter vorstellen. Also, und ich bin jetzt in diesem Fall ja auch ein Zuschauer.
Tatsächlich. Also nehmen wir Wasser oder nehmen wir sichtbare, sich bewegende Gase, Wolken, Rauch eines Feuers. Dann können wir eine Bewegung sehen. Und diese Bewegung, so wie jetzt der Bach, das Wasser beispielsweise im Bachbett verläuft, zeigt bei genauerem Hinschauen, dass es eine Art Hauptströmung gibt, die für unser Auge schon erstaunlich linear aussieht. Also wo keine Verwirbelung zu sehen sind, sondern das ist wie so eine Schnur, die sich oder eine Schlange, die sich ganz homogen ruhig zu schlängeln scheint, um Hindernisse herum. Und wenn wir von diesem Hauptstrom, das ist übrigens etwas, worauf ich zu meinem Bedauern nicht selber gekommen bin, das ist etwas, was ich bei Schauberger zuerst gefunden habe, diese akribische Betrachtung des Wassers und seiner Bewegungsart. Und wenn ich dann von diesem Hauptstrom aus die Aufmerksamkeit mehr in die Randbereiche, also gegen Richtung, Ufer richte, dann stelle ich fest, dass es ein Abbremsungsphänomen zu geben scheint, wobei mein Auge zunächst mal nur sieht, dass es unruhiger wird. Und wenn ich das Unruhigere genauer betrachte, sehe ich, dass sich am Rand wirbelförmig, also das erstmal nicht wirbelförmig, sondern das Wasser schert ab. Die Randschichten scheren aus. Und dort, wo die Möglichkeit besteht, also nicht Hindernisse das verzerren, sieht man ganz klassisch, wie ein Wirbel abgeschält wird. Also das Wasser praktisch in der Abbremsung und Abscherung eine Kreisbahn vollzieht und wieder zum Hauptstrom zurückkehrt. Ja, mit der Folge, dass je nachdem, wo ein Blatt beispielsweise reinfällt, es entweder vom Hauptstrom wegbewegt wird oder aber sogar flussaufwärts ein Stück getragen wird. Und dann wieder wie gesogen, angesogen in den Hauptstrom zurückkehrt. Ja, woraus größere Phänomene resultieren, das wäre jetzt praktisch das Wirken eines Naturgesetzes im Kleinen, eines einzelnen Wirbels, der sich ja unendlich oft im Verlauf eines Bachbettes oder auch eines großen Flusses wiederholt. Und so haben wir also ein einzelnes Phänomen, was, wenn es eine naturgesetzliche Bedeutung hat, also es sich in ein Naturgesetz formulieren lässt, ja dann auch im Großen zu finden sein muss. Sonst hätten wir hier einen Bruch der Definition.
Und im ganz Kleinen.
Und im ganz Kleinen. So, jetzt kann ich also das an einzelnen Wirbeln im Bachlauf sehr schön studieren. Wenn ich jetzt beispielsweise an den Rhein fahre, dort, wo er in der Gegend Düsseldorf, Duisburg, Köln, also schon ein großer, mächtiger Strom ist, dann sehe ich dieses kleine isolierte Phänomen außer vielleicht, wenn ich es wirklich im Kleinen am Ufer betrachte, was den gesamten Fluss aber betrifft, nicht mehr. Und trotz allem finde ich es in einer großen und sehr viel mächtigeren Form ebenfalls wieder. Ja, ich kann mich am Rhein bei Düsseldorf beispielsweise auf der Luftmatratze flussaufwärts treiben lassen. Ja, also das, was ich schon im kleinen Bachlauf gesehen habe, da haben wir diese Abbremsung, die Abscherung, die wirbelbildende Wasserbewegung, die einen Teil gegen das flussabwärts strömende Wasser, also den Hauptstrom, gerichtet ist, also auch tatsächlich ein kleines Blatt bachaufwärts treiben lässt, das haben wir als großes Phänomen, was wir als einzelnen Wirbel gar nicht mehr sehen können, bei einem großen Fluss. Mhm. Also die Gesetzmäßigkeit, die dahinter liegt, ist denkbar einfach. Ich brauche einen Haufen Wasser, der irgendwo hinfließen kann. Ich muss also, wenn ich es abstrakter oder allgemeingültiger formuliere, ich brauche eine Asymmetrie. Mhm. Ich brauche eine Asymmetrie, die dadurch entsteht, dass ich irgendeine Art von Trennwand habe. Wobei mich die Beschaffenheit der Trennwand jetzt erstmal für das Verständnis der Gesetzmäßigkeit nicht interessiert. Also ein Naturgesetz würde lauten, Bewegung setzt Asymmetrie voraus. Mhm. Denn nur dann, wenn sich etwas beim Wasser schön sichtbar aufstauen kann, kann es sich beim Zusammenbruch der stauenden Membran oder eines Staudamms durch Öffnen oder Zusammenbruch ergießen. Mhm. Und in der Folge der Bewegung habe ich dann die Wirbelbildung. Und die Wirbelbildung wäre jetzt beispielsweise dann als Prinzip, als Auswirkung dieser Asymmetrie, die die Bewegung überhaupt erst ermöglicht, als, wie gesagt, aber lediglich als Hilfe zur gedanklichen Ordnung der Zusammenhänge anzusprechen.
Und das, also nochmal kurze Gesetz und jetzt das Prinzip, der Unterschied zwischen Gesetz und
das Prinzip. Das Gesetz wäre in dem Falle, aber
Bewegung, Asymmetrie.
Dass man. Also das Gesetz wäre, Bewegung setzt Asymmetrie voraus.
Und das Prinzip.
Und das Prinzip, was in der Bewegung dann zu beobachten ist, eine Charakteristik der Bewegung. Mhm. Jede Bewegung hat automatisch auch Abbremsung zur Folge. Mhm. Und die Abbremsung erfolgt immer in Form von Abscherbewegungen und Wirbelbildungen dort, wo es die räumlichen Möglichkeiten gestatten.
Übrigens, ich habe es gelernt durch Bachbeobachtung und Tests mit den Saprobien, also mit den Kleinstlebewesen, dass ein Bach, der vorher begradigt war, Gewässergröte Klasse 4 hatte und nach 2 Jahren, nachdem er wieder meandrieren durfte, durch Zukauf von Land und ein paar Steinschüttungen, ja, bei gleichen Einleitung hatte er Gewässergröte Klasse 2. Mhm. Und man erklärte sich durch die Verwirbelung. Also die durch, ja, das also offensichtlich eine Einkapselung sozusagen der Schadstoffe stattgefunden hat und eine energetische Aufladung. Also dass es nicht nur dieses Abbremsphänomen ist, sondern der Wirbel eine energetische Aufladung sozusagen hervorgerufen
hat. Ich würde das jetzt als aus nüchtern wissenschaftlicher Sicht als Aussage ohne Probleme so stehen lassen können. Aber die nächste Frage wäre natürlich sofort, wie weise ich die energetische Aufladung nach?
Ja.
Letztendlich genügt es ja als Bestätigung zu haben, dass die Gewässerqualität sich ohne weitere Interventionen verbessert hat. Mhm. Und wenn ich das tatsächlich feststellen kann, dann weiß ich zumindest mal, dass ich hier auf ein sehr interessantes Phänomen gestoßen bin.
Ja.
Es gibt auch, ich habe aber den Spruch leider nicht mehr in Erinnerung, aus alter Zeit eine Aussage zur Wasserreinigung, also das Wasser über 7 Steine, 7 Stufen oder so etwas, also nicht 7 Brücken, da wären wir bei Maffei, das meine ich nicht, fließen muss, wirbeln muss, um wieder sauber zu sein. Mhm, mh. Ja, das ist also offensichtlich kein neues Wissen.
Nö. Ja? Also das ist, ich meine, Lernen ist immer wiedererkennen, ja, von dem, was wir vergessen haben.
Ja.
Die Spielregeln, die wir irgendwo verlegt hatten.
Ja. Genau, die verlegten Spielregeln, da haben wir sie wieder. Ja.
Also, Naturgesetze. Du vermittelst sozusagen Naturgesetze einfach, die nicht nur da draußen, die Natur da draußen, sondern die für uns auch im Innern
gelten. Also so wie ich die Phänomene der Bewegung am Bachlauf, am Rauch eines Feuers, was ich vorhin genannt habe, an Gasen studieren kann, kann ich dann anschließend, wenn ich es in dieser einfachen Klarheit formuliere, jede Bewegung hat Asymmetrie als Voraussetzung oder jede Bewegung ist automatisch mit Abbremsung und Wirbelbildung verbunden, woraus dann Kraft mathematisch, physikalisch eine Kraft resultierende entsteht, die physikalisch, für den Physiker interessant, für uns jetzt, für unser Thema nicht so, im 90-Grad-Winkel auf dem fließenden Strom steht. Und schon können wir plötzlich etwas erklären, was kein Physiker, kein Elektroingenieur bis zum heutigen Tage erklären kann. Wieso entsteht beim Stromfluss das Magnetfeld und steht immer in einem 90-Grad-Winkel auf dem fließenden Strom? Ja, durch das Wenige, was wir jetzt besprochen haben, haben wir ein Erklärungsmodell, was die gesamte Physik der letzten 200 Jahre nicht liefern konnte. Ja, wir können das auch weiter.
Auch, dass es jede Strömung eine Gegenströmung hat.
Ja, also das automatisch, wenn eine Begrenzung da ist, und eine Begrenzung ist immer irgendwo da in einem materiellen, endlich, in einer materiell endlichen Natur, materiell nur endlichen Natur, dann muss es auch irgendwo eine Gegenbewegung geben. Ja.
Und in der sich Weise. Die Fische? Die Forellen?
Die Forellen, ja.
Einfach da stehen können. Mhm. In einem fließenden Gewässer. Sie stehen ohne Kraftaufwand.
Sie stehen, und ich habe kürzlich mit einem Bekannten gesprochen in Italien, der ist schon, also alt nicht, von seiner, sagen wir mal, nach Jahren wäre er alt, mit Mitte 70. Der hat das noch gesehen, was Schauberger in seinen Büchern beschrieben hat. Dass Forellen nicht nur im Wasser stehen, sondern dass sie praktisch ohne nennenswerte Bewegung in den Wasserfällen aufsteigen.
Ja, so Lachse und Forellen, genau. Also durch diese Gegenbewegung, die wir beim Strudel ja auch haben.
Ja, das wäre ja dann der interessante forscherische Ansatz. Wenn ich verstanden habe, dass Bewegungen immer einer ganz bestimmten Ordnung folgen, die zwangsläufig ist, dann gehe ich natürlich ganz anders an das Studium einer im Wasser stehenden Forelle heran. Denn dann weiß ich ja schon, aufgrund meiner sinnlichen Beobachtung, sinnlichen Erfahrung der Beobachtung von flüssigen Medien, Wasser, Gase und so weiter, dass es sich hier um die Nutzung eines bestimmten Teils dieser Art, besonderen Bewegungsart drehen muss. Also wenn eine Forelle ohne Flossenschlag im Wasser stehen kann, dann muss sie sich diese, in Anführungszeichen, Ufergegenströmung irgendwie zunutze machen. Also ich bin dann schon grundsätzlich orientierter. Ich kann intelligente Fragen stellen. Ich kann daraus eine intelligente Forschung beginnen, weil ich nicht herumeiere dadurch, dass ich eben erstmal ins Mikroskop schaue und keine Ahnung habe, was ich da sehen könnte, weil mir die Zusammenhänge nicht klar sind. Mhm. Und deshalb auch mein Hinweis darauf, dass diese Selbstheilungsanleitung, die aus der Symplonik resultiert, nichts Individuelles ist. Das ist kein Konzept, das ist keine Meinung, das ist eine Ableitung aus solchen sinnlich wahrnehmbaren Phänomenen, die zur Formulierung dieser einfachen Formulierung von Naturgesetzen führen und damit eine allgemeingültige, naturgesetzlich basierte und von jedem aus der Natur ableitbare Anleitung liefert. Und jetzt kommen wir erst zum Individuellen. Denn wenn ich das verstanden habe, dann bin ich aus dem Glauben raus, wie funktioniert Heilung vielleicht. Mhm. Sondern dann weiß ich, wie sie funktioniert. Und dann bekommt es seine individuelle Einfärbung. Denn wir sind ja nun alle in einem sehr komplexen System gestartet, als Zuchtprodukte moderner Gesellschaften. Wir haben unsere Last an bekannten und auch uns unbekannten Glaubenssätzen, die oft in kunterbunter, sehr widersprüchlicher Mischung vorliegen. Mhm. Also was ich sehr, sehr oft im Laufe der Jahre erlebt habe, es ist ja jetzt seit im Prinzip knapp 30 Jahren meine Kerntätigkeit immer gewesen, angeblich unheilbar Erkrankten die Möglichkeit, einfach durch Begleitung, durch Erklärung, ganz, ganz früher noch mit Praxis und Therapeut, aber das ist als Therapeut auch in dem Verständnis, aber das ist ja gut 25 Jahre her. Seitdem erkläre ich lediglich noch, wie das funktioniert, damit man orientiert aus dieser Welt der Konzepte und des Glaubens herauskommt und weiß, wie Schritt für Schritt vorzugehen ist, um die Heilung indirekt anzubahnen oder zumindest mal Stabilisierung und Linderung. Aber es ist eben wichtig, deshalb dieser Verweis auf Glaubenssätze, weil das Wissen so zu verstehen, so zu durchdringen, dass man begriffen hat, was hier hinter wirkt, welche Naturgesetze, ist das eine. Aber wir müssen respektieren, wo wir uns tatsächlich befinden. Und dann öffnet sich plötzlich diese ganze Palette an Tausenden und Abertausenden von Möglichkeiten, die für jeden der Beteiligten unendlich wichtig sind. Denn so wie ich in einer kunterbunten Mischung, je nachdem, welche Beschwerden ich habe, noch an die Schulmedizin glaube, gibt es andere Sachen, bei denen ich mich durchaus traue, eigene Wege zu gehen. Weil mein Wissen mir sagt, ich muss kein Antibiotikum nehmen. Es reicht eine Akupunkturnadel, es reicht ein homöopathisches Kügelchen oder irgendwelche Naturkräutermischungen, um Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder Allergien oder irgendetwas Richtung Lösung zu bewegen. Aber es gibt oft ein, wie gesagt, komplett vollständig widersprüchliches Miteinander von Glaubenssätzen, die sich regelrecht kannibalisieren. Wenn eine bestimmte Schwelle überschritten wird und plötzlich Angst ins Spiel kommt, wenn es ums Ganze geht, wenn der Tod anklopft, weil ich ja dann doch noch an Diagnosen glaube, wie Krebs oder irgendetwas anderes, was angeblich unheilbar ist, dann sind plötzlich Kügelchen und Akupunkturnadeln so uninteressant wie irgendwas. Dann sitzt der Betreffende plötzlich im Wartezimmer eines Arztes, um sich bezüglich der Operation, der Bestrahlung, der Chemotherapie beraten zu lassen.
Ja.
Ja. Ein Beispiel will ich, weil es sehr, sehr eindrücklich extrem ist, dazu geben, aus meiner konkreten Begleitungserfahrung heraus. In dem Fall handelte es sich um einen Arzt, einen Naturheilkundler mit jahrzehntelanger Berufserfahrung und eigener Praxis, der eine gefährliche, tödlich bedrohliche, chronische Erkrankung über viele, viele Jahre hatte.
Und sie ignoriert hat?
Hinsichtlich der Botschaft ignoriert, aber sich schon damit befasst, auseinandergesetzt in kämpferisch-therapeutischer Weise. Also um sie, wie man so schön sagt, in den Griff zu bekommen und einzudämmen und über Kampf zu beseitigen. In einem Widerspruch zu seinem naturheilkundlichen Wissen. Und als es dann fortschreitend immer lebensbedrohlicher wurde, da war dann auch eine Transplantation nicht mehr unattraktiv für einen Naturheilkundler mit langer Erfahrung. Also ein Spagat, der völlig unmöglich erscheint, wenn man ihn nicht tatsächlich real erlebt. Und so sind wir gesteuert von Glaubenssätzen, die wir zum Teil kennen und zum Teil auch nicht. Und wenn wir, und das ergibt sich aus dieser naturgesetzlichen Ableitung her, wenn wir Heilung anbahnen wollen, dann müssen wir die Glaubenssätze kennen und respektieren. Das ist, du würdest wahrscheinlich sagen, gütig zu sich sein. Ja, das ist der, da bin ich vollkommen in der Sache, in Übereinstimmung mit dir. Das ist der Respekt für das, was ich jetzt noch bin, aber eben über mein Bewusstsein hinaus, unter Einbeziehung sämtlicher, zum Teil durch mein Wissen vielleicht schon völlig überholter Glaubenssätze.
In der Regel.
Und die sind halt im Unterbewusstsein, die kenne ich zu einem guten Teil auch nicht. Und je gravierender die Erkrankung ist, das ist ein direkt proportionales Verhältnis, je gravierender die Krankheit, umso gravierender sind die Glaubenssätze im Unterbewusstsein, mit denen ich nun partout nichts zu tun haben will.
Da, so einen kleinen Hinweis, wie man Glaubenssätze erkennt, ist zum Beispiel, wenn jemand sich selber sprechen hört, natürlich war das so und so. Oder irgendwelche Absolutismen. Aber bei natürlich ist es tatsächlich so, als sei das ein Naturgesetz. Ja, ein Naturgesetz, an das er glaubt. Natürlich habe ich wieder kein Geld bekommen.
Ja.
Natürlich. Ja, so. Oder eben nie kann man das und das. Oder alle. Ne? Also wenn Absolutismen im Sprachgebrauch sind, dann kann man sich selber zuhören. Ey, was hast du denn eben gerade gesagt? Bist einem Glaubenssatz auf die Spur gekommen.
Ja. Auch da sind wir, das ist Teil der wirklich auf das sachliche reduzierten Anleitung für Selbstheilung. Diese Fähigkeit oder wir werden das jetzt in der Fülle nicht, also in der Vollständigkeit nicht komplett durchgehen können in unserer jetzigen Begegnung. Mhm. Aber das, was aus dieser naturgesetzlichen Ableitung, die Natur lehrt uns anhand ihrer Bewegungsphänomene, die Gesetzmäßigkeiten, die wir jetzt dann anwenden für das Thema Selbstheilung, dann komme ich tatsächlich in der Auswirkung, bei der Anwendung, genau bei dem an, was du gerade gesagt hast. Diese Fähigkeit zunächst mal zu entwickeln, überhaupt richtig hinzuhören, mir selber wirklich zuzuhören, nicht nur anderen, sondern auch mir selber. Mhm. Genau genommen sogar erst mal mir selber, denn wenn ich mir selber wirklich zuhören kann, dann kann ich auch anderen zuhören, denn das sind dieselben Ohren, dieselben Lauscherchen, die ich dafür verwende. Ja. Und dann ist es tatsächlich die Wortwahl. Und auch noch über das Beispiel jetzt hinaus, was du gesagt hast, was ich sehr, sehr einleuchtend und sehr, sehr, sehr deutlich finde. Ja, diese Formulierung wie natürlich und nie und selbstverständlich hat das nicht geklappt. Ne? Auch die vermeintlichen Versprecher. Ja, denn die vermeintlichen Versprecher sind, wenn man dann mal diese Beziehung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein naturgesetzlich korrekt versteht, dann ist der Versprecher lediglich ein kurzfristiger Zusammenbruch des Schauspiels.
Der Kontrolle.
Ja, kontrollierenden Person.
Ja.
Ja. Das bricht kurzfristig zusammen und ich formuliere genauso, wie, das würde jetzt dann der Physiker wieder sagen, der stärkste Taktgeber, der stärkste Glaubenssatz, der dann aber eben nicht in meinem Bewusstsein, sondern in meinem Unterbewusstsein ist, vorgibt. Mhm. Und dann kann es durchaus sein, dass eben, wie gerade an dem geschilderten extremen Beispiel, ein über Jahrzehnte erfahrener und auch in der Sache durchaus erfolgreicher Naturheilkundler in einem unbedachten Moment, in Anführungszeichen, also in einem unkontrollierten Moment sagt, also irgendetwas sagt, was darauf hinweist, dass er wie selbstverständlich, also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann werde ich mich natürlich operieren lassen und damit alles, was er im naturheilkundlichen Bereich weiß, mit Füßen tritt.
Ja. Du hast einen sehr spannenden, für mich spannenden Begriff immer wieder jetzt mindestens zweimal benutzt, und zwar die indirekte Anbahnung. Mhm. Das scheint ja auch so ein Prinzip, wenigstens ein Prinzip in der Natur zu sein. Kannst du das noch mal, dem noch ein bisschen mehr Form geben? Also das ist plastisch.
Ja, gerne.
Was ist indirekte Anbahnung? Weil, also ich, eine Ahnung habe ich vielleicht, also das ist im Gegensatz zu unserer allopathischen Medizin, die ja immer direkt zum Beispiel ein Symptom, ne, hier hast du einen Stoff, wenn du den einnimmst, dann ist das weg. Oder zumindest spürst du es dann nicht mehr. Musst du weg ist, ja, aber dieses Direkte. Aber du, vielleicht ist das wesentlich umfassender, indirekte Anbahnung. Was ist damit gemeint?
Es ist schön, dass du diesen Bezug jetzt gerade zur Verwendung eines schulmedizinischen Medikaments, sagen wir mal, eines
schwarzmagisches Mittel.
Denn es erscheint direkt, aber es ist auch nicht direkt. Mhm. Kann auch gar nicht sein. Also außer es würde nicht stimmen, dass alles indirekt angebahnt wird. Aber gehen wir zunächst mal in den Gemüsegarten. Mhm. Ja, wenn du einen Salatkopf wachsen lassen willst, dann machst du es dadurch, dass du einen Samen in den Boden bringst und dafür sorgst, dass der Platz möglichst gut gewählt ist für diese erwartete Pflanze, dass ausreichend Wasser, ausreichend mineralische Substanz zur Verfügung steht
und
das
wenig
halt,
Schnecken.
Was die Pflanze braucht. Und wenig Schnecken.
Oh.
Ja. Durch 24 Stunden wechselnde Wache oder durch Kupferzäune, ja, bis zur Resignation. Und dann wächst die Pflanze dadurch, dass ich Voraussetzungen geschaffen habe. Und wenn man ein schulmedizinisches Medikament nimmt, dann ist das auch nicht so, dass es eine direkte Wirkung hat, sondern es ist eine Substanz, die etwas anstößt, also die eingreift in Regelkreisläufe, womit ich diese Regelkreisläufe, Hormonkreisläufe verändere und damit eine Auswirkung erzeuge. Aber der Schmerz bei einem Schmerzmittel wird ja nicht durch das Schmerzmittel an sich ausgeschaltet, sondern dadurch, dass das Schmerzmittel etwas bewirkt. Um das jetzt, das halte ich für schwierig, das anschaulich zu machen für jemanden, der sich jetzt nicht mit Rezeptorentheorien und allem Möglichen befasst. Aber bleiben wir bei dieser einfachen, natürlichen Betrachtung, so wie wir sie bei jeder Pflanze, um die wir uns kümmern, sehr schön betrachten können. Das ist ja die Grundlage der modernen oder auch überhaupt der traditionellen Landwirtschaft. Wenn ich jetzt diese indirekte Anbahnung als ein Naturprinzip erkenne, dann bei Übertragung auf den menschlichen Bereich ist zum einen mal klar, dass ich nicht etwas heile, sondern etwas nur zur Heilung zuführen kann. Mhm. Wenn ich jetzt etwas genauer darauf achte, wie wir im Laufe eines Tages mit Situationen umgehen, kommen wir auf eine, das ist für mich schon fast wie eine Art Mantra, auf eine ganz einfache digitale Schaltung. Wir sind entweder überlebensaktiv, sympathikoton, würde man in der Medizin sagen, oder wir sind regenerierend, geben Ruhe, verdauen, verinnerlichen das, was wir vorher mit Aktivität gesammelt, gejagt oder irgendwie anders herbeigeschafft haben. Wenn ich sympathikoton bin, stehe ich unter Adrenalin, ich bin hochgradig leistungsfähig, ich bin in meiner Wahrnehmung eingeschränkt, konzentriert, ja, von irgendwo droht Gefahr oder diesen Pilz will ich haben oder den Apfel da oben am Baum. Also ich bin konzentriert, fokussiert, leistungsfähig und reaktionsstark mit einer Sache befasst. Und jeder weiß, wenn er zu lange sich angestrengt hat, läuft was zu lange, fährt zu lange Fahrrad oder arbeitet zu lange, dass dann diese Sympathikotonie zwar indirekt durch Zufuhr von Kaffee und von allen möglichen anderen Substanzen, die diese Überlebensaktivität aufrechterhalten, verlängert werden kann, aber irgendwann schlägt es automatisch um. Also wir kennen diesen Unterschied aus unserem eigenen täglichen Leben. Mal mehr, mal weniger extrem. Wenn ich also Regeneration, Heilung in Gang setzen will, dann brauche ich den Zugang zu diesem passiven, zu diesem weiblich-parasympathischen. Mhm. Also nicht weiblich in einem biologisch-geschlechtlichen Sinne, sondern als weibliche Qualität. Ja, das ist etwas, was grundsätzlich für das Verständnis des menschlichen Lebens von Bedeutung ist, dass wir männliche, sympathikotone Qualitäten haben und weibliche, parasympathische. Also Heilung ist so gesehen, wenn wir es als Qualität betrachten, in diesem Abgleich männlich aktiv durchsetzungsstark und weiblich passiv
aufnehmend.
Ja. Dann ist Heilung etwas Weibliches, ist Heilung etwas Parasympathisches. Und wenn ich mir nun dieses Prinzip, und das ist wiederum etwas Bestimmendes für die sachliche Klarheit, wie Heilung funktioniert. Wenn ich mir das zunutze machen will, muss ich also das Parasympathische fördern. Und damit ich parasympathisch werden kann, muss ich alles das, was mich sympathikoton macht, ins Parasympathische überleiten. Jetzt nehmen wir irgendeinen Glaubenssatz, was ganz alltäglich ist. 3 deftige Mahlzeiten am Tag, die brauche ich, damit ich gesund, energiegeladen und leistungsstark durch den Tag und durchs Leben gehen kann. Glaubenssatz braucht man natürlich nicht, aber wir werden oftmals in einem solchen, oder ich brauche jetzt
einen Kaffee. Ich brauche morgens einen Kaffee, sonst komme ich nicht in den Tag.
Oder der Bayer, der sein flüssiges Nahrungsmittel erst einen halben Liter am Mittag braucht. Also was auch immer das ist, die Glaubenssätze können, und das hat mit Realität nichts zu tun, die können völlig irrational sein. Wir bleiben bei dem Beispiel 3 Mahlzeiten am Tag. Jetzt gibt es aus irgendeinem Grund eine Verhinderung. Es können diese 3 Mahlzeiten nicht eingenommen werden. Der Glaubenssatz wird nicht bedient und tendenziell springt dann der Sympathikus an.
Ja.
Denn hier ist ja, alles will überleben, ist wiederum ein generelles, universelles Prinzip. Ich habe die Angst, dass ich jetzt vielleicht etwas geschwächt bin. Das ist bei einer fehlenden Mahlzeit nichts Gravierendes. Aber wenn bestimmte Erwartungen, Glaubenssätze wiederholt über einen längeren Zeitraum nicht erfüllt werden können, dann baut sich eine immer stärkere Angst, Stress, Sympathikotonie auf, weil meine Überlebensstärke und Kompetenz geschwächt ist. Denn das ist das, worum sich alles dreht. Wenn ich also einen Weg Richtung Heilung anbahnen will, dann habe ich verstanden, ich muss den Sympathikus, den Parasympathikus aktivieren, damit Verdauung, Verinnerlichung und Regeneration möglich sind. Um das tun zu können, sollte ich, das wäre dann der konkrete Ansatzpunkt, meine Glaubenssätze, die mein tägliches Leben bestimmen, wie viele Stunden, also es geht durch alle Lebensbereiche, wie viele Stunden sollte ich denn schlafen, was muss ich essen, in welcher Reihenfolge muss ich essen, alles das, was vermeintlich gegeben ist, was du so schön vorhin mit diesen beiden Stichworten, natürlich brauche ich 3 Mahlzeiten am Tag, ja. Oder es ist nie so, weil und so weiter. Mhm, ja, dass ich diese Glaubenssätze nach und nach entdecke, aufliste und dann, und damit sind wir dann wieder in der Vielfalt der Möglichkeiten, da wird es dann hochindividuell, dass ich diese Glaubenssätze erfülle. Selbst wenn ich weiß, dass sie Blödsinn sind. Selbst wenn ich weiß, um bei diesem Ernährungsbeispiel zu bleiben, ich brauche gar keine 3 Mahlzeiten am Tag. Würde völlig genügen, wenn ich dann esse, wenn ich wirklich Hunger habe. Und das ist vielleicht bloß 2-mal in der Woche so.
Also praktisch auch die eigenen selbstgemachten Muss-Ja's zu entdecken.
Ja.
Die über die 5 tatsächlichen hinausgehen. Also die 5. Ich glaube, dass es 5 tatsächliche Muss-Ja's gibt. Ich muss atmen. Mhm. Ich muss mich nähren mit Essen, Trinken.
Das zumindest ist fraglich, ja.
Okay, ich lasse es für den Normalfall. Ja. Das Ganze muss ich aber verdauen. Mhm. Ja, sonst geht es nicht. Mhm. Ne? Wer nicht kacken kann, der, ne? Und so weiter. Das tut Not. Ich muss schlafen, weil irgendwann, ja, ich brauche irgendwann Schlaf. Das ist eine Foltermethode, mir den Schlaf zu entziehen. Mhm. Und ich muss eines Tages den Körper verlassen. Mhm. Mehr muss ja's. Ja, Lichtnahrung, ne, wäre Leute gibt, ich weiß, dass es Menschen gibt, die tatsächlich keine Nahrung brauchen, also auch nicht das Verdauen in dem Sinne von physischer Nahrung. Aber es sind nur ganz wenige Muss-Ja's. Mhm. Alle anderen sind vorgestellt und in den Glaubenssätzen praktisch verankert.
So lässt es sich auch aufrollen. Mhm. Und dann ist es eben wichtig, zwischen dem, was mir an Wissen und Bewusstsein über mich zur Verfügung steht, da werde ich schon eine recht lange Liste in den alltagsbedeutsamen Bereichen aufstellen können, wie Ernährung, Partnerschaft. Das betrifft ja alles. Mhm. Das betrifft auch meine Beziehung zur Gesellschaft, so wie ich mich dort eingebettet, mehr oder weniger gut eingebettet fühle. Überall dort entstehen Glaubenssätze. Wir haben Sitte, Moral, wir haben die religiösen Vorgaben, die keineswegs erledigt sind. Nach meiner tagtäglichen Erfahrung sind wir mehr von religiösen Glaubenssätzen gesteuert als jemals zuvor. Nur, dass es eben von der Oberfläche verschwunden ist. Also die Beweisführung ist auch ganz schnell ganz leicht. Mhm. Ja, wir könnten so, wie wir jetzt hier sitzen, sagen, warum ist eigentlich ganz angenehm hier im Studio? Wir könnten eigentlich auch jetzt nackt hier sitzen. Mhm. Warum sollen wir uns hier in beengenden Klamotten quälen, wenn es doch auch anders geht. Und anschließend geben wir, na gut, es ist ein bisschen frisch um die Jahreszeit, aber im Hochsommer könnten wir genauso entspannt, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken, unbedeckt in den nächsten Laden zum Einkaufen gehen. Machen wir aber nicht. Und selbst FKK ist eine Zwangsveranstaltung. Also wer das überprüfen will, der geht, um sich steinigen zu lassen, mal mit der Badehose an einen FKK-Stand. Ja, es wird wenige Minuten dauern und dann ist klar, dass es hier um Doktrin geht. Es geht um ein Dogma. Klar. Wir sind anders. Ja? Also die Scham ist ein religiöses Phänomen. Wir wurden ja schließlich nicht mit Bikini und Badehose geboren, sondern wir kommen nackt auf die Welt. Das Selbstverständlichste ist es, sich in seiner Nacktheit völlig entspannt zu erkennen und zu respektieren. Findet aber nicht statt. Und die Scham ist etwas, was also in irgendeiner Form zu einem bestimmten Zweck erzeugt wurde. Das führt dann weiter, dann auch zu vielen Glaubenssätzen.
Hat viel mit Schuld zu tun, Scham? Bitte? Scham hat viel mit Schuld zu tun?
Ich würde die Schuld an der Stelle jetzt gar nicht, das könnte ich jetzt so nicht herleiten. Also ich würde jetzt nicht sagen, nein, gar keinen Fall.
Das ist der Grund unter der Scham.
Die Scham führt.
Darf man ein bisschen weiter gucken? Die Vorstellung von Schuld und Trennung.
Gut, also sagen wir, wenn wir von der sexuellen Erbsünde, ja, dass die Schlampe Eva Adam verführt hat, den armen Trottel. Ja, es kommen ja beide Geschlechter nicht gut weg in diesem infantilen Märchen. Dann wären wir tatsächlich ja schon. Dann wären wir über die Scham in der sexuellen Erbsünde, in der überhaupt in dem Sündenfall schlechthin. der ja tatsächlich an sich nur eine psychologisch völlig korrekte Geschichte ist, wenn man sie zu verstehen weiß. Ich wollte jetzt aber nur hinweisen auf eine andere Spur, die ebenfalls daraus resultiert, die unser tagtägliches Leben offensichtlich bestimmt. Mhm. Und das ist die Tatsache, dass Kleider Leute machen.
Ja? Aha.
Stell dir mal vor, Merkel hätte die letzten Jahre nackt regiert. Oder stell dir einen General vor, der mit seinen 30 Kilo Übergewicht vor seinen strammen Jungs steht, ja, die er jetzt in den Krieg zum Sterben schickt. Mhm. Ja, so ein vollgeschissener Strumpf kommt einfach nicht gut rüber. Aber wenn der passend gekleidet ist und das Lametta oben drauf hat, ja, dann gehen alle glaubenssatzbedingt in die Knie.
Die Mütze noch schön groß hoch. Ja. Ja.
Und jetzt war ich ja längere Zeit beim Arzt.
Beim Militär. Bis zum Abwinken, bis der Arzt kommt, warst du beim Militär.
Gut. Ja, genau, so kann man es auch sehen. Und habe mit Interesse studiert, wie der Nimbus, die Aura eines Offiziers am Garderobenhaken in der Umkleide hängen bleibt, bevor er ins Behandlungszimmer kommt. Ja. Also wie das praktisch abfällt. Mhm. Und Kleider machen Leute ist nach meiner Einschätzung und Beobachtung ein notwendiges Instrument zur Steuerung solcher Gesellschaften. Denn über die Uniformierung zwänge ich in die Rolle hinein und erzeuge Hierarchien. Mhm. Vollkommen losgelöst davon, ob jemand das, wofür er angeblich vorausgeht, überhaupt geeignet ist. Ganz früher zog der Herzog, der Herzog vor dem Heer, zog er her, der Herzog. Ja, also das war derjenige, der durch Vorbild führte. Mhm. Aber die Führer moderner Gesellschaften, die führen nicht durch Vorbild.
Nicht unbedingt.
Ja, die verteidigen ja, von der gut gedeckten Tafel die Freiheit Europas am Hindukusch.
Ja.
Ja, sie lassen arbeiten, sie lassen sterben. Auch indirekte Anbahnung, so gesehen.
Okay.
Naturgesetz.
Ich hole dich mal zurück zur Selbstheilung.
Wieso eigentlich?
Selbstheilung. Indirekte Anbahnung könnte man da, wenn du vorhin sagst, die Bedingungen überführen vom Sympathikotonen zum Parasympathischen. Also zum Entspannenden, zum Aufnehmenden, zum nach innen gehen. Das Milieu. Welche Rolle spielt das Milieu?
Ich hatte gerade so salopp gesagt, wieso eigentlich zurückholen? Wir waren mittendrin. Wir sind mittendrin. Denn diese Glaubenssätze, ja, wo jetzt auch solche Banalitäten wie Kleidung eine gewollt große Rolle spielen, sind ja Quellen der Anspannung.
Anspannung.
Der Anspannung. Ja. Und Anspannung bedeutet immer Sympathikotonie. Mhm. Ich bin ja angespannt, sichernd und verunsichert. Mhm. Ich suche danach, als Abhängiger in der Gesellschaft, meine Rollen so zu erfüllen, dass man mich auch schätzt und dass ich dabei bleiben darf.
Ja.
Also werde ich fortlaufend angespannt sein in allen möglichen verschiedenen Rollen, in denen ich bin. Als Vater, Mutter, Oma, Opa, Onkel, Tante, Straßenbahnfahrer oder sonst irgendetwas. Überall gibt es definierte Rollen. Und überall erlebe ich mich in der Abhängigkeit.
Und urteile. Und bewerten.
Urteilen und beurteilen, bewerten. Damit werden wir ja schon an praktisch vom
Ausgang
ersten
jetzt bewerten Sie uns auf Google. Ich denke nicht, Laus der Affe, wollen die das wirklich? Also bewerten. Wir sind so dran gewöhnt, als Kinder schon bewertet zu werden, dass wir meinen, das sei was ganz Normales.
Ja, es ist ja also für uns auch eine persönliche, keine menschliche, eine persönliche Normalität geworden. Wir erwarten das und wir sind immer in der ängstlichen Erwartungshaltung, bis das Urteil fällt, was dann hoffentlich zu unseren Gunsten ausfällt und uns für einen Moment, wie auf einem Siegertreppchen, der erste Platz kurzfristig Befriedigung und Erleichterung gibt, um dann in die nächste Anspannung reinzukommen.
Heißt das, um jetzt in deinem Denken mal weiterzuspielen, zwischen Person und Mensch, dass das, was wir Krankheit nennen, der Spagat ist? Also der Konflikt zwischen dem, was ich als Mensch fühle, bin, aber vor allem fühle, und vielleicht auch sogar selbstständig denke und dem, was ich da spiele. Oder ja, die Persona, glaube ich, heißt auch die Maske.
Ne, Persona, im Lateinischen. Die Maske.
Dass, wenn die beiden sozusagen nicht in Deckung sind, also oder einen Moment überschritten haben, wo die Schere auseinandergegangen ist, dass das als derart große Spannung in mir da ist, was man dann metaphorisch sagt, die Seele ruft den Körper zur Hilfe, ne, der hört ja nicht auf mich, also geh du vor. Kann man das so sagen?
Also Mensch, das, was du gerade zu Beginn gesagt hast, würde ich als sprachliche, von der Wortwahl her, Punktlandung bezeichnen. Alle Probleme, das ist das, was am Ende als Erkenntnis, als naturgesetzlich basierte Erkenntnis daraus resultiert. Alle Probleme, die wir haben können, sämtliche Krankheiten dieser Welt, sagen wir neutraler und lösungsweisender Körpersignale, resultieren aus dieser Kluft zwischen der Person, zu der wir uns haben machen lassen, formen und bilden lassen, und unserem natürlichen menschlichen Dasein. Ja, es ist das natürliche menschliche Dasein ist hochgradig, es ist individuell, es ist wertfrei, es bewertet nicht, es lebt in einer findet in einer situationsentsprechenden Form statt. Also ich bin angespannt, wenn die Situation jetzt die Notwendigkeit zur Anspannung, zur sympathikotonen Anspannung gibt. Wenn es jetzt die Notwendigkeit gibt, mich zu verteidigen, zu kämpfen oder jetzt irgendwo was zu essen zu holen, dann bin ich jetzt aktiv und angespannt. Und sobald ich das habe, was ich brauche, bin ich wieder entspannt. Und das beruht auf entweder einer intuitiv unbewussten, nur wachen Lebensweise, das wäre das animalische Dasein, oder auf einer bewussten, wissenden, dann habe ich Zugriff auf mich selber, ich nehme mich selbst wahr, ich bin bewusst denkend, ich bin im Grunde genommen dann einen Schritt, das ist ja die Chance, die wir als Menschen haben oder in dieser menschlichen Entwicklungsphase, einen Schritt über das tierische, nur wache Dasein hinaus. Die Person hingegen ist fortlaufend durch das, was wir jetzt schon so zusammengetragen haben, glaubenssatzbedingt, ständig ängstlich sichernd. Was muss ich tun, damit ich dabei bleiben darf? Fortlaufend sympathikoton. Und dadurch gibt es keinen Zugang zu diesem parasympathisch weiblich orientierten, ich habe jetzt den Impuls, etwas zu tun, das ich im Moment vorher noch gar nicht gedacht habe, aber es dient meinem Überleben. Und das ist das, was die Tiere uns ja zeigen. Sie sind ja immer rechtzeitig weg vor Naturkatastrophen. Sie haben diesen sogenannten sechsten Sinn der Intuition. Und das hat die Person, haben wir als menschliche Personen, als natürliche Personen nicht, weil wir chronisch angespannt sind durch all die Glaubenssätze, über die, das finde ich sehr schön, wie du das jetzt von unten herauf aufgerollt hast, die über diese fünf muss ja hinausgehen. Und mit dieser chronischen Sympathikotonie habe ich den Zugang nicht und muss praktisch fortlaufend ängstlich spekulieren, was ich tun müsste, damit ich nicht nur überlebe in der Natur, das wäre ja vergleichsweise einfach, sondern in der Komplexität eines modernen Lebens diese ungeheure Vielzahl an Ansprüchen, die man an mich hat. Und auch noch in wechselnden Rollen. Ich bin ja nicht 24 Stunden am Tag menschlich, ich selber, sondern ich bin ja fortlaufend gezwungen, mich zu verstellen, mich hinter der Maske zu verbergen, morgens der Mutter, dann der Sachbearbeiterin, nachmittags des Vereinsmitglieds, ja, oder sonst irgendetwas, was dann vielleicht auch noch selbst gewählt ist. Und damit gibt es keine Entspannung, es gibt nur noch Spekulation, es gibt nur noch Angst. Und dort ist dann der Ansatz, der einzige sachliche Ansatz für die Heilung, indem ich diese Glaubenssätze erst einmal erkenne und sie dann, und das klingt jetzt paradox, indem ich sie respektiere und ihnen folge. Denn wenn ich parasympathisch werden will, dann muss ich diese drei Mahlzeiten, an die ich glaube, auch essen. Und wenn ich glaube, weil ich so groß geworden bin und mein Wissen mag ganz woanders angekommen sein, dass ich mindestens einmal am Tag eine Fleischmahlzeit haben muss und dass es freitags immer Fisch geben muss, dann muss ich das tun. Ja. Mit heiterer Selbstironie, wenn es gelingt. Aber nur, und das ist das Geheimnis und das ist der Brennpunkt, auf den alles hinausläuft, wenn wir über das Prinzip der Heilung sprechen, die Anbahnung der Parasympathikotonie, das Aufdecken also der Glaubenssätze und das Befolgen der Glaubenssätze wider besseren Wissens.
Denn, mit dem Lächeln im Gesicht.
Genau. Ich habe dann eine neue Situation. Zum einen bediene ich die Glaubenssätze und das entspannt mich.
Ja.
Es ist die indirekte Anbahnung. Zugleich habe ich aber dann, im Gegensatz zu früher, verstanden, dass es nur ein Glaubenssatz ist. Ja, alles das, was mit natürlich beginnt, so wie du so schön gesagt hast.
Also ich bin ein guter Sohn. Ich spiele die Rolle. Mhm. Aber in dem Bewusstsein, dass ich eine Rolle spiele. Mhm. Das allein bringt mich schon aus dem Konflikt heraus.
Ja.
Oh.
Ja, jetzt greifen wir ein weiteres Prinzip aus. Energie ist nur wandelbar. Also wenn ich immer noch, und ich habe mich vielleicht mit Gewalt da herausgeschält, habe mich distanziert von der Rolle des guten Sohns, weil ich es zum Kotzen fand, aus irgendwelchen individuellen Gründen. Schaffe damit aber ein Spannungsfeld. Mhm. Die Rolle des guten Sohns wird nicht mehr erfüllt, aber sie wirkt nach wie vor in der Tiefe. Sie ist unter Umständen sogar stärkster Taktgeber. Mhm. Ja, das ist ein Abgleich der wie bei Energiefeldern. Ich habe hunderte von Glaubenssätzen, aber es sind möglicherweise in einer bestimmten Situation 1, 2, 3 oder 4 davon nur aktiv. Mhm. Und der stärkste Glaubenssatz, der wird dafür sorgen, dass sich mein gesamtes Verhalten auch gegen mein bewusstes Selbstverständnis genau daran orientiert. Mhm. Dass ich also impulsiv in einer Situation so handle, dass ich es eine Sekunde später schon nicht mehr verstehen kann. Mhm. Das wären Situationen, Momente, das ist auch Teil dieser Selbstheilungsanleitung, wo ich innehalten, also ganz besonders innehalten muss, wenn ich etwas sage, tue oder erlebe, was mir überhaupt nicht passt oder was mir fremd ist oder von dem ich meine, dass das mit mir gar nichts zu tun hat. Mhm. Früher, ja, da war ich mal so. Aber jetzt, da bin ich schon weit drüber hinaus. Ich habe in den Begleitungen noch niemals einen Vegetarier oder Veganer gehabt, der hinterher nicht wieder Fleisch gegessen hat. Mhm. Nicht, weil ich das sage, sondern weil er merkt, dass hier jetzt beim Thema Ernährung ein ganz anderes Thema, nämlich die Auseinandersetzung mit Blut, Tod, Leben und Endlichkeit, der Grund war, weshalb das blutige rote Fleisch vermieden wurde. Ja, und dann kommt der Kontakt zu den wirklichen Glaubenssätzen. Und wenn ich dann ehrlich werde, gütig zu mir bin, respektvoll, dann esse ich nach den Glaubenssätzen, wohlwissend und erkennend, dass es ein Glaubenssatz ist. Und ich schule mich zugleich in der Wahrnehmung. Ich schule mich in der Wahrnehmung, was ich für eine Auswirkung habe, außer der erstmal wertvollen Entspannung, wenn ich diesem Glaubenssatz folge. Wenn ich nämlich dann feststelle, Glaubenssatz lautet, einmal am Tag Fleisch, um ordentlich kräftig und leistungsstark zu sein, dann ist das einfach nur blind animalisch gekoppelt. Haben wir immer schon so gemacht. Mhm. Übernommen und weitergeführt worden. Wenn ich aber jetzt weiß, es ist ein Glaubenssatz, alles, was über die 5 muss ja erst hinausgeht, ist Glaubenssatz, schöne Peilung, dann werde ich mich in meiner Wahrnehmung schulen. Also ich esse Fleisch, ich folge dem Glaubenssatz. Erstmal angenehm, Entspannung tritt ein. Dann achte ich aber darauf, ob der weitere Tagesverlauf mir bestätigt, dass mir dieses Fleisch Kraft gibt und Energie.
Und das mache ich nicht nur einen Tag. Und das kann durchaus vorkommen, dass man eigentlich da in die Zeilen.
Exakt.
Vor allem, wenn es um Schweinefleisch geht oder so. Ja.
Und das ist das, so auch ein Glaubenssatz.
Danke.
Und wenn ich das dann registriere, dann greift eine ganz einfache wissenschaftliche Regel. Eine Ausnahme widerlegt jede behauptete Regel. Nicht Ausnahmen bestätigen die Regel. Das sind so doofe Sprüche, um eine Schleife, einen Bogen zu machen, um Sachen, die man nicht versteht. Eine Ausnahme widerlegt jede Regel. Und wenn ich feststelle, dass es Tage gibt und nicht nur einen, an dem ich ordentlich meine Fleischmahlzeit esse, an dem ich ordentlich 3-mal am Tag esse, so wie es mir meine Glaubenssätze diktieren und immer schön das Rohe zuerst und das Maß Bier zuletzt oder umgekehrt und feststelle, das hat nicht die Auswirkungen, die der Glauben mit dem Glaubenssatz erwartet wird, dann werde ich durch diese sehr bewusste, wahrgenommene Erfahrung diesen Glaubenssatz verlieren. Ja, aber der Ansatzpunkt ist, und das ist auch die einfache erste Aufgabe in diesem Ablauf, schreibe erstmal in den wesentlichen Kernbereichen deines Lebens all deine Glaubenssätze aus.
Auf. Dann könnte ich ja meinen Beruf an den Nagel hängen. Wird man ja nicht fertig. Es sind unzählige.
Ja.
Es sind unzählige Glaubenssätze. Du hast mich ja eben gerade erwischt, ne, dass ich aus der damals im OP gelernt habe, aha, Schweine sind waagerechte Menschen, ne, und Menschen sind vertikale Schweine, weil das Fleisch so ähnlich ist. Zack. Also sollte man kein Schweinefleisch
essen. Ja, das ist ja als Aussage korrekt. Mhm. Aber die daraus abgeleitete Schlussfolgerung, die wäre zu prüfen. Mhm. Und die zerfällt in nichts, wenn man genauer hinschaut. Mhm. Diese erste Aussage ist völlig okay. Die ist ja auch medizinisch bestens belegt. Ich meine, das ist das einzige, das rosarote Hausschwein ist das einzige Tier, dessen Organe, dessen Haut, dessen Hormone der Mensch verträgt.
Und halt die ganzen OP-Sachen daran geübt werden könnten. Du hast doch einmal eine Ausnahme, ja, bestätigt nicht die Regel, sondern
widerlegt die Regel.
Ich habe mich schon vor Jahrzehnten gefragt, warum die Menschen, also gerade auch in der Medizin oder so, oder in der Umweltforschung, sich nicht auf die Menschen stürzen oder die Bäume stürzen, die stehen geblieben sind, die unter den gleichen Bedingungen, also scheinbar gleichen Bedingungen, allem widerstanden haben. Oder jetzt beim Menschen, der Spontanheilung.
Ja.
Spontanheilung wird, also dass man aus sich den Krebs auf einmal, ist er verschwunden. Mhm. So, das wird in der Allopathie oder in der normalen, konventionellen, als Ausnahmeerscheinung. Ja, das gibt's auch, ja. Mhm. Das gibt's, habe ich schon mal von gehört und so weiter. Im Krankenhaus siehst du es ja nicht. Heißt ja auch Krankenhaus. Ich habe mich gefragt, warum man nicht alle Forschung in die Bedingungen, was sind die Bedingungen, die wesensmäßigen Bedingungen von Heilung oder von Gesundheit überhaupt? Ja, ein Baum, alles andere drunter stirbt ab und der bleibt stehen. Was sind die Bedingungen, dass er gesund ist? Da wird darüber nicht geforscht.
Das ist die Frage, die wir uns mit unserem schon menschlichen Anteil stellen und oberflächlich verständnislos auf das schauen, was da getrieben wird. Mhm. Die Antwort ist sachlich gesehen, nach meiner Einschätzung, sehr einfach. Denn wenn ich diese Frage zulasse, dann bin ich beim Individuellen. Dann muss ich nämlich eben genau das zulassen und in den Mittelpunkt meiner Forschung stellen, was du gerade gesagt hast. Was macht die Stärke dieses Baums oder der Menschen aus, die bei der Pest, von denen es ja nicht wenige waren, nicht verstorben sind? Mhm. Ja? Dass die Fixierung auf die, die gestorben sind, in einer Epidemie gestattet Panikmache, Angst, Hysterie und die Versorgung mit einem die Angst dämpfenden System. Impfungen, Antibiotika.
Die Angstdämpfung, sie wird erzeugt, um sie dann ein Stück zu dämpfen, aber unbewusst kriegt man ja sowieso mit. Also, zurück zur Einfachheit, Simplonik, Glaubenssätze.
Ja, da würde ich gerne, damit wir da den Kreis geschlossen haben, noch eine Sache ergänzen, um verständlich zu machen,
das wäre dann
hier
auch schon
die Verbindung und die Sinnhaftigkeit, die tiefe Sinnhaftigkeit zu dieser ungeheuren Vielfalt zur Verfügung stehender therapeutischer Wege oder auch nicht therapeutischer Wege zu finden ist. Wenn wir also über diese fünf Musyas hinaus mit einem Bündel von am Ende dreistelligen Glaubenssätzen ausgestattet sind, bedeutet jeder Glaubenssatz eine Sympathikotonie-Quelle. Anspannung, Ängste und so weiter. Mit Erschöpfung und allem und Absage eben an die parasympathische Regeneration. Wir sind also als Persönlichkeit in einer sehr tragischen Weise sehr individuell, weil wir ein sehr individuelles Bündel an Glaubenssätzen haben, die sich oftmals ja auch widersprechen. Mhm. Das Ganze ist eingebettet in ein daraus resultierendes Weltbild. Ja, es ist auch ein Glaubenssatz, dass die Erde eine Kugel ist. Es ist ein Glaubenssatz, dass die Erde um die Sonne kreist. Es ist ein Glaubenssatz, dass die Sonne Millionen Kilometer entfernt ist, aber es hat Auswirkungen auf unsere Sichtweise der Welt. Deswegen sagen wir zum Beispiel, die Sonne geht auf und unter und ein Flugzeug fliegt vorbei. Darin liegt bereits ein Glaubenssatz. Mhm. Denn sonst würden wir sagen, die Sonne fliegt vorbei, wenn wir auf die Idee kämen, dass sie gar nicht so weit weg ist. Ja, also unsere Sprache ist voll von solchen Glaubenssätzen, wobei das jetzt sicherlich nicht lebensentscheidend ist, wie weit die Sonne wirklich weg ist.
Genau.
Die indirekte Anbahnung bedeutet, ich brauche eine Möglichkeit, die Glaubenssätze zu entspannen. Und das mache ich dadurch, dass ich sie bediene. Jetzt kann ich aber nicht jeden Glaubenssatz selber bedienen. Denn wenn ich glaube, dass nur jemand anders mich gesund machen kann, dann muss ich zu dem gehen, von dem ich glaube, dass er mich gesund machen kann. Und das ist in den meisten Fällen erst einmal die Schulmedizin. Mhm. Ja, ich verweise noch einmal auf dieses Beispiel des Arztes, der auch trotz seiner Fachkenntnis dann zum Schulmediziner gegangen ist, der er selber von der Basis her ja auch war. Also dann muss ich zum Schulmediziner gehen. Ich muss also, und das kann ich jetzt generalisieren, zu jemandem gehen, das kann auch ein philippinischer Wunderheiler sein, der mir ein blutendes Huhn über den Bauch zieht. Ich muss zu einem Spezialisten gehen oder zu irgendjemandem gehen, Kartenleger vielleicht sogar nur, von dem ich glaube, dass er mir helfen kann.
Genau.
Denn das entspannt meinen Glaubenssatz. Und dann gehe ich aber genauso wahrnehmend wie bei der Betrachtung des Fleisches an die Situation heran. Also ich mache das jetzt. Ich weiß, dass es ein Glaubenssatz ist. Mein Wissen gestattet es mir, das zu verstehen. Aber mir ist klar, ich glaube aus völlig irrationalen, nicht nachvollziehbaren Gründen immer noch daran, ich gehe jetzt dahin. Und dann achte ich auf den weiteren Verlauf. Und entweder stelle ich fest, dass es mich nicht nur entspannt, sondern auch besser bleibt. Mhm. Ja, nun gut, dann gehe ich halt so lange zu einem Wunderheiler, so lange in irgendeine schulmedizinische Behandlung, so lange zum Akupunkteur oder zum Homöopathen, bis entweder sich durch eine innere Veränderung nicht nur der Glaubenssatz, sondern auch das Problem aufgelöst hat. Das kann durchaus sein. Ich muss nicht immer in Worten benennen können, weshalb ich ein Problem habe, was wir Krankheit nennen, sonst gäbe es keine Spontanheilungen. Mhm. Ja. Spontanheilungen bedeutet, ich habe einen neuen Zugang zu mir gefunden, einen fühlbaren neuen Zugang und ich habe keine Ahnung, was jetzt an meinem Leben vorher so war, dass ich gegen mich gehandelt habe. Dann ist es eben anders, ich muss es ja nicht wissen.
Also schon das vom gegen mich zum für mich.
Ja.
Das ist ein Riesenschritt.
Das ist sowieso der Umschwung, um den es geht. Denn aufgezogen als Person handeln wir 24 Stunden am Tag gegen uns. Wir atmen gegen uns, wir essen gegen uns, wir trinken gegen uns, wir arbeiten gegen uns, wir ersticken uns in der Monotonie von Aufgaben und Funktionen und vorgegebenen Schubladen und Rollenbildern, bloß um zu überleben, weil wir glauben, dass wir ohne diese Gesellschaft nicht überleben könnten. Das ist ja der große Rahmen, in den das alles eingebettet ist. Und so gehe ich dann eben so lange zu anderen, das können wir so ganz allgemein sagen, es müssen ja gar keine Therapeuten sein, gehe ich so lange zu anderen, die meine Glaubenssätze bedienen, bis diese Glaubenssätze aufgelöst sind. Parallel dazu gibt es Glaubenssätze, zum Beispiel bei der Ernährung, die kann ich selber durchfuttern und feststellen, hoppla, stimmt ja nicht. Damit verlieren sie ihre Bedeutung. Und jedes Mal werde ich ein bisschen parasympathischer. Ja, das ist also in der Gesamtheit, so wie es sich jetzt darstellt, ist es ein Weg, der im Grunde genommen unglaublich einfach ist. Aber gerade dadurch schwer vorstellbar ist.
Praktisch jede Anspannung blockiert den Fluss der Lebensenergie. Ja, das heißt, die Osteopathen oder wie sie alle heißen, geht ja um nichts anderes, als wieder in die Entspannung zu kommen, damit die Energie fließen kann.
Ja, ich würde es auch unter Einbeziehung, also absolut einverstanden. Nur würde ich beide Pole in die natürlich schwingende Beziehung setzen. Denn wir haben ja Phasen der notwendigen männlichen sympathikotonen Überlebensaktivität. Es ist nur entscheidend für unsere menschliche Entwicklung und Gesundheit, dass wir genauso auch wieder in das parasympathisch Regenerierende zurückkehren. Und das steht nach allem, was man aus Naturbeobachtungen heraus weiß, bei Tieren, Naturvölkern, in einem Verhältnis von etwa 80-20. Also 20% Überlebensaktivität, vielleicht sogar noch weniger. Und 80% regenerativ.
Ja, man braucht einfach nur die Hunde anzuschauen, wenn die da so, so schön einfach liegen und einfach nur da sind. Mhm. Und wir rackern uns da ab. Mhm. Ja, ja, also haben das schon weit, weit auf den Kopf gestellt. Ja, von Aktivität zu Nachdenken, einfach da sein oder so. Wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir.
Hat mir Freude gemacht, ja.
Ja.
Wieder
mal. Nochmal Aspekte von Selbstheilung, die, ja, unbedingt alltagstauglich sind, sich auf den Weg zu machen und gar nicht sozusagen im Widerspruch zu anderen Wegen, sondern das kann man wie so im Handwerkskasten mit sich nehmen.
Es ist ein Handwerkszeug und gibt mir die Möglichkeit, kompetent diese ungeheure Vielfalt an individuellen Wegen mit sachlicher Klarheit zu nutzen. Ich bin orientiert auf dieser Grundlage und das ist etwas, was mich auch dazu bewogen hat, diese Anleitung zur Selbstheilung, die wir zwar jetzt im Grundsatz besprochen haben, aber die Feinheiten eben nicht als in schriftlicher Form oder als Webinar zur Verfügung zu stellen. Also, dass jemand die Möglichkeit hat, das wirklich Schritt für Schritt sich zu erschließen, zu durchdenken, um dann im täglichen Leben anzuwenden, um dieses Handwerkszeug zu haben. Und dann eben in diese bunte, ich habe das, glaube ich, mal irgendwann so ein Fasching der therapeutischen Möglichkeiten. Also in diese bunte Vielfalt, die natürlich schon so auch ihre bedrohlichen Seiten hat, wenn wir auf die Schulmedizin schauen. Aber selbst hier haben wir das auf Augenhöhe zu betrachten. Mhm. Es ist unsinnig zu diskutieren, was hier besser oder schlechter ist zwischen Chemo und Bestrahlung und Engelskarten, sondern wir haben das auf eine Ebene zu stellen. Und das Einzige, was uns zu interessieren hat, ist unser Bündel an Glaubenssätzen.
Mhm. Danke, Uli Mohr. Liebe Zuschauer, nehmen Sie schon mal Stift und Zettel. Einer reicht nicht. Einer reicht mit Sicherheit nicht. Wie viel Glaubenssätze unser Leben bestimmen. Und am Ende der Liste werden Sie feststellen, die wichtigsten, die sind Ihnen wahrscheinlich gar nicht bewusst. Aber wenn man erstmal richtig hinschaut, kommen die Sachen hoch und Sie werden immer kompetenter mit sich und Ihrer Gesundheit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.